Sie hören die Sendung Echo der Zeit von Schweizer Radio DRS als Podcast. Die Themen: 22.000 Tote, 40.000 Vermisste. Die vorläufige Bilanz des Wirbelsturms in Burma. Wir berichten über die logistischen Probleme und wir sprechen mit einem Hilfswerkmitarbeiter in Rangoon, der den Sturm erlebt hat. Die UBS streicht weltweit 5.500 Stellen, in der Schweiz rund 1.500. Fragen an Marcel Rohner und an Leute ein paar Etagen tiefer. Die S-Bahn vom Genfer Zentrum an die französische Grenze kann gebaut werden. Zum ersten Mal verbietet ein Schweizer Gericht bestimmte Formen von Tierversuchen. Die SP reicht ihre Initiative für mehr Steuergerechtigkeit ein. Und Hooligan-Identifizierung per Kameraüberwachung. Und das nicht nur im Stadion. Darf Big Brother jetzt im Bahnhof Platz nehmen? Der Vertreter der Polizeidirektoren sagt, kein Big Brother. Und ja, er darf. Echo der Zeit am Mikrofon. Kaspar Selger mit den Nachrichten, Daniel Hubacher.
Der schwere Wirbelsturm in Burma hat nach neuesten Zahlen lokaler Medien über 22.000 Menschen das Leben gekostet. Über 40.000 Menschen werden immer noch vermisst. Die internationalen Hilfsaktionen laufen nur mühsam an und Gesundheitsexperten warnen vor dem Ausbruch von Seuchen. Rudi Medde fasst zusammen.
1 bis 2 Millionen Menschen haben ihr Obdach verloren, Hunderttausende haben nicht genug Trinkwasser, kaum Nahrungsmittel, keine oder zu wenig Medikamente. Thomas Kuhrmann, Kommunikationsdirektor der Hilfsorganisation Médecins Sans Frontières.
Der Solidaritätsfaktor in der Bevölkerung spielt, aber die Nahrung reicht natürlich nicht mehr lange und Stechmücken sind vorhanden. Es drohen Gefahren jetzt bezüglich Krankheiten.
Gesundheitsexperten befürchten, dass Seuchen ausbrechen könnten, zum Beispiel Typhus oder Cholera. Die Hilfsorganisationen haben damit begonnen, Tabletten zur Wasseraufbereitung zu verteilen, Medikamente gegen Durchfall und Moskitonetze. Doch viel mehr Hilfsgüter werden benötigt. Thomas Kuhrmann fordert, dass die Behörden Burmas Hilfe nun unbürokratisch ins Land ließen.
Sie haben ja Offenheit signalisiert, verbal. Jetzt ist es wichtig, dass diesen Worten auch Taten folgen und dass wir tatsächlich unsere Leute nach Myanmar senden können. Nicht nur Leute, sondern eben auch Materialien und Nahrungsmittel.
Entgegen den offiziellen Verlautbarungen werden die Hilfsaktionen laut Agenturberichten noch immer behindert. Helfer würden nur unter Auflagen ins Land gelassen.
Rudi Medde. Die Glückskette sammelt für Burma Postkonto 10-15.000-6 mit dem Vermerk Burma. Nach den Milliardenverlusten und Milliardenabschreiben der UBS kommt nun der Stellenabbau. Die Schweizer Grossbank hat heute Morgen bekannt gegeben, wo wie viele Stellen gestrichen werden. 5.500 sind es insgesamt, die meisten in New York und London. Rund 1.500 davon werden in der Schweiz abgebaut. Im Bereich Investmentbank werden Mitarbeiter entlassen. In den anderen Bereichen soll es weitgehend ohne Kündigungen gehen, sagt UBS-Konzernchef Marcel Rohner.
Der Abbau in der Investmentbank wird weitgehend mit Kündigungen schnell durchgeführt werden. In allen anderen Bereichen der Bank muss man das etwas differenzierter anschauen. In der Schweiz zum Beispiel haben wir bei einer Fluktuation von 9-10% üblicherweise etwa 2.500 bis 3.000 natürliche Abgänge pro Jahr. Daher glauben wir, dass wir diese 2.900 Stellen über die Investmentbank hinaus weitgehend durch natürliche Fluktuationen bewältigen können.
Sagt UBS-Konzernchef Marcel Rohner. Trotzdem in der Schweiz rechnet Rohner mit etwa 200 Entlassungen. In Genf kann ein lange umstrittenes S-Bahn-Projekt gebaut werden. Das Bundesamt für Verkehr hat heute grünes Licht für eine Zugsverbindung vom Genfer Hauptbahnhof zur französischen Grenze erteilt. Das Projekt SEVA ist das Kernstück des künftigen schweizerisch-französischen S-Bahn-Netzes. Patrick Mühlhauser.
Es war ein langer Weg bis zur Erteilung der Baubewilligung, denn ganze 1700 Einsprachen waren eingegangen. Das Bundesamt für Verkehr hat sie allesamt abgelehnt. Das Projekt SEVA ist vorwiegend unterirdisch und verbindet künftig den Genfer Hauptbahnhof Gournamain mit dem Bahnhof Eau-Vif auf der anderen Seite des Genfersees. 5 neue S-Bahnhöfe werden auf Schweizer Seite erstellt. Die Baukosten von 950 Millionen Franken tragen je zur Hälfte der Kanton Genf und der Bund. Das geplante grenzüberschreitende S-Bahn-Netz wird ein Einzugsgebiet von über 1 Million Einwohnerinnen und Einwohnern bedienen. In Genf erhofft man sich eine Entlastung unter anderem der Mont-Blanc-Brücke, die chronisch vom Autoverkehr überlastet ist. Die Gegner des Projektes wollen beim Eidgenössischen Verwaltungsgericht Rekurs einlegen. Zudem ist eine Volksinitiative im Gange. Verlangt wird eine andere Linienführung.
Die Experten sind sich nicht einig, was zum Absturz eines Crossair-Flugzeuges bei Bassesdorf geführt hat. Das hat der zweite Prozesstag am Bundesstrafgericht in Bellinzona gezeigt. Laut dem Experten der Anklage war einer der Hauptgründe die Inkompetenz des Piloten. Der Experte der Verteidigung hingegen betonte, der Pilot sei vor dem Unglück jahrelang ohne Zwischenfälle geflogen. Die Anklage wirft der Crossair-Führung vor, sie sei verantwortlich für den Tod von 24 Menschen beim Absturz der Maschine vor 7 Jahren. Das Verwaltungsgericht des Kantons Zürich hat 2 umstrittene Versuche mit Affen verboten. Damit seien erstmals in der Schweizer Tierversuche auf dem Rechtsweg verhindert worden, schreibt der Verein Koordination kantonaler Tierschutz. Zuvor hatte sich bereits die Zürcher Gesundheitsdirektion gegen die Versuche von Uni und ETH Zürich ausgesprochen. Mit den Experimenten an den Affen wollten die Forscher in der Computertechnologie weiterkommen und Therapien von Schlaganfällen verbessern. Die Behörden sind aber der Ansicht, die Versuche stellten eine unverhältnismäßige Belastung für die Tiere dar und verletzten die Tierwürde übermäßig. Die SP hat ihre Volksinitiative für mehr Steuergerechtigkeit mit über 118.000 Unterschriften eingereicht. Mit dem Volksbegehren soll der Missbrauch beim Steuerwettbewerb unterbunden werden. So sollen Mindeststeuersätze für hohe Einkommen und Vermögen vorgeschrieben werden. Die EU-Kommission verlangt von Italien wegen der anhaltenden Abfallkrise im Land. Die Stadt Neapel sowie die gesamte Region Kampanien hätten gegen eine EU-Richtlinie verstoßen, erklärte die EU-Kommission. Sie verklagt nun Italien. Bei einem Schuldspruch droht Italien eine Strafe in Millionenhöhe. Zudem ist eine weitere Klage gegen Rom möglich. Mit der Klage will die EU Druck auf Italien ausüben, damit eine baldige Lösung für das Abfallproblem gefunden wird. Der Abfall in den Straßen sei eine Gefahr für die Umwelt und die Gesundheit. Mit einer symbolischen Zeremonie für den Frieden hat sich der irische Ministerpräsident Bertie Ahern aus dem Amt verabschiedet. Zusammen mit seinem ehemaligen politischen Gegner, dem nordirischen Regierungschef Ian Paisley, weihte er ein Tourismuszentrum auf dem historischen Schlachtfeld am Fluss Boyne ein. Ahern und Paisley verwendeten historische Schwerter aus dem 17. Jahrhundert, um das Band vor dem neuen Tourismuszentrum zu zerschneiden. Ahern war wesentlich am Zustandekommen des sogenannten Karfreitagsabkommens von 1998 beteiligt, das eine Annäherung der verfeindeten Protestanten und Katholiken Irlands brachte.
Der Horror in Burma. Ein Augenzeuge über die Nacht im Wirbelsturm und die Folgen. Bescheidenheit bei der UBS. Die Bank will weniger und das seriöser. Fragen an Marcel Rohner und andere. Bewegung bei den Sozialdemokraten, Familienpolitik via Steuerabzug. Ein mehrheitsfähiger Vorschlag, der wohl kaum eine Mehrheit findet. Neues zur Entwicklungspolitik. Neu ist, dass die alten Zahlen weiter gelten. Nur 0,4% für die dritte Welt. Neue Methoden im Kampf gegen Hooligans. Bilderkennung schon im Bahnhof. Das geht sehr weit. Geht es zu weit? Fragen an den Vertreter der Justizdirektor. Alte Gegner im langen Gespräch. Hu Jintao 5 Tage bei Yasuo Fukuda. Japan und China reden. Die Bilanz. Morgen gibt Wladimir Putin mindestens sein Amt ab. Er hat wenig Demokratie aufgebaut, aber viel Selbstbewusstsein. Die Einschätzung einer bekannten Putin-Kritikerin in Moskau. Und wo Lyrik, Musik und Patriotismus ineinander krachen. Debatte zum Thema Landeshymne. Echo der Zeit. Jetzt spricht das Staatsfernsehen von 22.000 Toten, 41.000 Verschwundenen. Burma erlebt eine schreckliche Katastrophe. Der Wirbelsturm Nagis hat ein teilweise verwüstetes Land hinterlassen. Marcel Wagner arbeitet für das Hilfswerk ADRA in Rangoon. Ich fragte ihn, wie er die Lage heute erlebe. Was sehen Sie, wenn Sie die Straße runtergehen?
Es sind überall umgestürzte Bäume jetzt. Mit den riesigen Bäumen, die hier in der Stadt jetzt über Jahrzehnte gewachsen sind, die haben alle Leitungen, alle Stromkabel, alles runtergerissen. Also die Infrastruktur ist komplett zusammengebrochen.
Hat es in dem Gebiet, in dem Sie leben, auch Tote gegeben oder betrifft das vor allem Gebiete weiter gegen Südwesten hin?
Nein, in Rangun hat es praktisch keine Opfer gegeben. Wir sind vorgewarnt worden von Meteostationen und da sind sehr gute Informationen rausgekommen. Die Leute haben sich alle verschanzt und sind alle verschwunden. Aber in anderen Regionen sind die Leute nicht so gut vorgewarnt worden, weil sie einfach zu weit weg waren von den Informationen.
Wie kamen denn die Menschen dort zu Tode? Wie kommen diese riesigen Zahlen zustande?
Der Wirbelsturm hat im Delta die größten Verwüstungen gebracht und hat dort die Menschen buchstäblich weggeschwemmt durch die hohen Wellen, die da durchgezogen sind.
Sie haben das Unwetter erlebt in Rangun. Können Sie uns schildern, was sich da abgespielt hat?
Bis etwa 10 Uhr hatten wir fast Windstille und dann hat sich dann der Sturm sehr schnell aufgebaut. Und bis 2 Uhr, 3 Uhr war nur Wind, sehr starker Wind. Und dann hat der Wind dann gedreht um 180 Grad und hat viel Wasser gebracht und hat alle Dächer abgedeckt oder einen Großteil der Dächer abgedeckt.
Wie hat sich das angefühlt? Hat man da Angst bekommen?
Ja, wir hatten schon Angst. Überall sind die Scheiben raus, die Häuser begannen zu zittern. Da sind Windgeschwindigkeiten über 200 Kilometer gegangen. Ich wohne in einer Stahlbetonkonstruktion und die hat vibriert. Also es ist wirklich ein massiver Sturm gewesen. Ich habe das selbst auch noch nie erlebt.
Wie viel erfahren die Burmesen jetzt über ihre Medien, über die Zustände im Land, über das Ausmaß der Katastrophe?
Ja, die Leute, die Zugang haben zu Fernsehen und Radio, die sehen praktisch alles, die hören praktisch alles, was jetzt so am Laufen ist. Die internationalen Medien übernehmen ja zum Teil auch schon diese Sendungen.
Welche Rolle spielt das Militär jetzt? Hilft das Militär oder sichert es nach wie vor vor allem die Ministerien?
Also wir sehen nicht viel Militärpräsenz in der Stadt hier, aber zum Teil, Teil Stadtgebiete werden vom Militär sauber geräumt, andere brauchen noch etwas Zeit.
Aber das Militär beginnt auch Aufräumarbeiten, unterstützt die Leute auch, also schützt nicht nur sich selber
natürlich.
Sozusagen.
Ja, natürlich.
Marcel Wagner, Hilfswerkvertreter in Rangoon, Burma. Die Glückskette sammelt, wie gehört, für Hilfe an das Land, Postkonto 10-15000-6, Stichwort Burma. Die UBS steckt seit Monaten in der Krise. 40 Milliarden Franken musste sie bisher abschreiben, so viel wie kaum eine andere Bank. Jetzt will sie sich für die Zeit nach der Krise rüsten. Sie baut Stellen ab, verkauft Ramsch-Hypotheken, die sie noch in ihren Büchern hat, sucht neues Vertrauen und neue Kunden. Schwierige Aufgaben, doch CEO Marcel Rohner verbreitet Zuversicht. Wirtschaftsredaktorin Evelyn Kobler hat ihn getroffen.
Wenn sich eine Bank fit trimmt, heißt das Kosten senken, Stellen abbauen. Bis im Sommer 2009 will die UBS 5.500 Stellen streichen. Fast die Hälfte davon im Investmentbanking, also dort, wo die großen Fehler passiert und die Milliardenabschreibe entstanden sind. UBS-Chef Marcel Rohner:
Diese Maßnahmen sind notwendig, um auf diese Krise zu reagieren. Im Investmentbanking müssen wir schnell reagieren, um die Kapazitäten anzupassen.
Schnell reagieren, das heißt im Investmentbanking, also in London und New York, werden schon in den nächsten Wochen gleich reihenweise Kündigungen ausgesprochen. Tausende von US-Banken werden dort entlassen. Anders in der Schweiz. Die 1500 Stellen, die hier abgebaut werden sollen, sollen vor allem über Pensionierungen und natürliche Abgänge erfolgen. Die UBS baut aber nicht nur Stellen ab, sie baut auch Risiken ab. Risikopapiere, die die UBS noch immer in ihren Büchern hat, werden verkauft. Hier steht ein großer Deal kurz vor dem Abschluss. Der amerikanische Vermögensverwalter BlackRock ist bereit, der UBS Ramsch-Hypotheken für 15 Milliarden US-Dollar abzukaufen. Ein Preis, mit dem Marcel Rohner zufrieden ist.
Dieser Verkauf wird ungefähr zu unseren Bewertungen stattfinden.
Klappt der Deal, kann die UBS ihre Risikopositionen im amerikanischen Hypothekenmarkt auf einen Schlag halbieren. Von gut 30 Milliarden auf noch gut 15 Milliarden. Damit und mit weiteren Massnahmen will die Bank das Vertrauen ihrer Kunden zurückgewinnen. Dieses ist vor allem im Heimmarkt Schweiz arg ramponiert. Fast 2 Milliarden Franken haben die Kunden im ersten Quartal abgezogen.
Das schmerzt uns sehr. Das ist klar eine Konsequenz dieser Krise.
Und es muss den UBS-Chef gleich doppelt schmerzen, denn die Credit Suisse, die andere Schweizer Grossbank, hat in derselben Zeit in der Schweiz Neugeld bekommen. Marcel Rohner ist sich bewusst, die UBS hat ein Imageproblem.
Ein Image ist immer schneller verloren, als es wieder zurückgewonnen werden kann. Wir werden ganz hart daran arbeiten, das Vertrauen unserer Kunden wieder zurückzugewinnen.
Marcel Rohner ist zuversichtlich. Die Finanzkrise hat die UBS zwar hart getroffen, die Bank wird aber gestärkt aus der Krise hervorgehen.
Die UBS wird noch klarer fokussiert sein und noch stärker dastehen.
Meint UBS-Generaldirektor Marcel Rohner im Beitrag von Evelyn Kobler. Krise als Chance, das ist die Sicht von oben, von der Konzernspitze. Weiter unten reagiert man wohl etwas anders, wenn der Abbau von 5.500 Stellen angekündigt wird, 1.500 davon allein in der Schweiz. Und die UBS ist nicht die einzige Schweizer Bank in Not. Erfasst das große Zittern nach New York und London jetzt auch den Bankenplatz Schweiz? Wirtschaftsredaktor Beat Soltermann hat sich umgehört.
Schweizer Banker und damit auch jene der UBS gelten in der Branche als besonders verschwiegen. Und diesem Ruf wurden viele gerecht, als sie heute Mittag auf dem Weg in die UBS-Kantine in der Zürcher Innenstadt nach ihrer Meinung zum Stellenabbau gefragt wurden.
Kommentar, danke.
Ich möchte nicht dazu nichts sagen.
Jene, die kommentierten, gaben sich erstaunlich gelassen.
Ich glaube, es ist ein nicht vermeidbarer Schritt.
Ja, also ich habe auf jeden Fall keine Angst. Wir sind noch jung, gut ausgebildet. Wenn es da nicht klappt, klappt es noch mit anders.
Ja, ich sehe es ähnlich. Das ist kein Weltuntergang.
Kein Weltuntergang, fast schon Business as usual. Auch wenn es dieses Mal um den eigenen Arbeitsplatz gehen könnte. Noch steht nämlich nicht fest, wer genau gehen muss. UBS-Konzernchef Marcel Rohner gab heute bekannt, dass er in der Schweiz mit 200 Kündigungen rechne. Die übrigen Stellen sollen über natürliche Fluktuationen abgebaut werden. Ohne Mikrofon kommen dann auch kritischere Töne von den Bankern. Ein Angestellter erzählt, in seiner Abteilung seien alle fleißig am Arbeiten, nach dem Motto «bloß nicht auffallen». Und ein anderer UBS-Banker klagt, die Stimmung sei schlecht, die anhaltende Unsicherheit lähme den Arbeitseifer. Offene Kritik gibt's von den Personalverbänden. Wieder müssten Arbeitnehmer die Fehler des Managements ausbaden, meint etwa der Angestelltenverband KV Schweiz. Und Beat Luginbühl, Sprecher des Schweizerischen Bankpersonalverbands, fordert einen großzügigen Sozialplan für die UBS-Angestellten. Weiter sagt er:
Was man nicht vergessen darf, ist, dass es dann weniger Leute sind, die arbeiten und dass diese auch mehr unter Druck kommen und noch mehr arbeiten müssen.
Headhunter Ivan Vaccari von der Ivan Vaccari Personalberatung, die auf die Vermittlung von Bankern spezialisiert ist, kann diese Kritik nachvollziehen. Die Lage auf dem Arbeitsmarkt für Banker sei in der Schweiz jedoch, anders als etwa in New York oder London, nicht besorgniserregend.
Es bedingt eine gewisse Flexibilität, vielleicht auch in andere Bereichen Fuß zu fassen. Aber ich denke, der Markt ist da und diese Leute werden sehr schnell wieder eine Arbeit finden.
Vielleicht nicht mehr bei der UBS, dafür bei der Konkurrenz.
Es gibt natürlich Banken, die die Hausaufgaben gemacht haben, die keine Risikogeschäfte tätigten und die sind natürlich jetzt offen für so Leute und da ist das kein Kunstwerk, dann diese Leute zu vermitteln. Ja.
Gemeint sind Kantonal- und Raiffeisenbanken, aber auch die zahlreichen Privatbanken in Genf, Zürich und Basel. Diese greifen nun gerne zu, vor allem bei Spezialisten, die sonst nicht so einfach zu haben sind. Diese Banken profitierten von der nach wie vor guten Wirtschaftslage hier, aber auch in Asien und anderswo. Darin unterscheide sich die aktuelle Krise von früheren, weiß Ivan Vaccari, der seit rund 20 Jahren Bankstellen zu besetzen hilft.
Wenn wir das vergleichen zu der Swissair-Zeit, war die Wirtschaft sehr schlecht, 0102, da gab es sehr viele Stellensuchende.
Nun seien vor allem die Großbanken betroffen, jene mit einem starken Investmentbanking-Arm. Andere Banken, die vor allem im Vermögensverwaltungsgeschäft aktiv sind, florierten nach wie vor. Es mag ironisch klingen oder unpassend, aber die UBS-Krise kommt offenbar nicht im dümmsten Moment, wenigstens nicht für die Banker der grössten Schweizer Bank, der UBS. Doch die Situation könnte sich ändern, dann nämlich, wenn die Finanzkrise andauert, dann, wenn die UBS-Investoren weiter Druck ausüben, auf die Konzernspitze die Kosten deutlich runterzufahren, sprich noch mehr Angestellte zu entlassen. Kommen aber noch mehr Banker auf den Markt, ist dieser irgendwann gesättigt. Und dann könnte es auch für die UBSler an der Zürcher Bahnhofstrasse gefährlich werden.
Beat Soltermann aus Zürich. Die SP hat heute nicht nur ihre Steuergerechtigkeitsinitiative eingereicht, Sie will ein weiteres heißes Steuereisen möglichst sofort schmieden und vorwärts machen bei der Familienbesteuerung. Nach der Abstimmung über die Unternehmenssteuerreform im Februar waren sich alle Parteien einig, Familien müssten als nächstes steuerlich entlastet werden. Kinder dürften kein Armutsrisiko sein. Die große Frage ist nur wie. Die SP hat heute ein weiteres Modell vorgestellt. Monika Binotto.
Die SP ist die Partei, die gerne von Gerechtigkeit spricht. Und die will sie nun auch mit ihrem neuen Modell zur Familienbesteuerung erreichen. Alle sollen dank den Kinderabzügen gleich viel Steuern sparen können. Heute können zwar alle gleich viel abziehen, aber wer mit über 120.000 Franken mitten in der Progression steckt, spart dank dem Kinderabzug deutlich mehr Steuern als jemand mit einem kleineren Einkommen. Die SP will deshalb, dass Familien, die weniger als 120.000 Franken pro Jahr verdienen, für ihre Kinder mehr abziehen können, sodass sie gleich viel Steuern einsparen können wie jene mit mehr als 120.000 Franken, sagt Jacqueline Fehr, Vizepräsidentin der SP Schweiz.
In diesen Einkommen wohnen 90% aller Kinder. Das heisst, wir treffen die allergrößte Zahl aller Kinder mit unserem Modell. Und die 10%, die darüber leben, die sind in der Lage, diese finanziellen Lasten zu tragen.
500 Millionen Franken koste es, wenn die Reichen gleich viel abziehen dürften wie heute und die weniger Reichen eben mehr. Das würde im Rahmen liegen, den Bundesrat Hans-Rudolf Merz für eine steuerliche Entlastung der Familien gesetzt hat. Bis im Herbst soll eine Arbeitsgruppe im Auftrag des Finanzdepartements verschiedene Modelle durchrechnen. Die SP gibt sich offen. Sie sei bereit, verschiedene Modelle anzusehen, um am Ende jenes Modell zu wählen, das den Mittelstand am meisten entlastet. Und sie will, dass dies schnell geht. SP-Präsident Christian Levin betont:
Es ist für uns völlig ausgeschlossen, dass die Reform der Unternehmensgewinne, die Herr Merz als Lösung zum EU-Konflikt anstrebt, dass diese Reform Priorität bekommt, bevor die Familien von diesem Land profitieren. Unsere Kinder sind mehr wert als die Manager der Banken.
Die SP ist nicht allein. Auch die CVP will schnell eine möglichst große Entlastung der Mittelstandsfamilien. CVP und SP sind sogar bereit, auf grundsätzliche Diskussionen um Individualbesteuerung oder Splitting zu verzichten, bestätigt CVP-Nationalrätin Lucretia Meyer-Schatz.
Das ist selbstverständlich, weil wir immer schon gesagt haben, es sei nicht der Zeitpunkt, eine Systemdiskussion zu führen. Der Zeitpunkt ist da für Entlastung von mittelständischen Familien und das ist zentral.
Die FDP allerdings will den Systemstreit nicht aufschieben, wie die FDP-Fraktionspräsidentin Gabi Huber erklärt. Für die FDP sei beim Steuersystem ganz allgemein wichtig, dass es einfach und transparent sei.
Und dazu gehört unserer Ansicht nach auch die Individualbesteuerung. Und ich sehe nicht ganz ein, dass das Problem gelöst wird, wenn man einen Grundsatzentscheid einfach verschiebt.
Damit sind weitere Grundsatzdiskussionen programmiert. Die SVP fährt einen ganz eigenen Kurs und will Familien über eine Senkung der Mehrwertsteuer entlasten, ein Ansinnen, das im Parlament keinerlei Mehrheit finden dürfte. SP-Präsident Christian Levin erhofft sich von den von Wattenwil-Gesprächen nächsten Freitag eine erste Klärung.
Es gibt zwei Sachen, die wir Ende dieser Woche in der von Wattenwil-Gespräche besprechen müssen. Das ist der Grund, warum ich dieses Thema auf die Traktandenliste gesetzt habe. Das erste ist das Tempo dieser Reform. Sie darf nicht mehr verlangsamt werden. Und das zweite ist das Modell.
Eine Einigung wird es wohl kaum geben. Alle wollen zwar im Grundsatz Familien entlasten, aber über das Wie wird man sich wohl nicht so schnell einigen können.
Inlandredaktorin Monika Binotto. Die Zahl der Schwerpunktländer unserer Entwicklungshilfe wird reduziert. Die Hilfe über internationale Organisationen nimmt zu, direkte Hilfe ab. Und was besonders auf Interesse stößt, im Südbericht, der über unsere Entwicklungszusammenarbeit Auskunft gibt, was da besonders auffällt, ist die Tatsache, dass die Aufwendungen für die Entwicklungszusammenarbeit gemessen an der schweizerischen Wirtschaftskraft nicht erhöht werden sollen. Dabei sind sie tiefer als versprochen. Dieser Entscheid stößt auf Unverständnis in der Schweiz und im Ausland. Wirtschaftsredaktor Markus Mucklin.
Die UNO hat das Ziel längst formuliert. Die Erwartung ist entsprechend hoch. Die Schweiz sollte ihre Hilfe für die armen Länder deutlich steigern, meint Eckhard Deutscher vom Entwicklungsausschuss der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, OECD, in Paris.
Die Schweiz müsste sich in die Richtung von 0,4 auf 0,7% vom Bruttoinlandsprodukt in den nächsten 8 Jahren bewegen.
Doch die Schweiz will sich nicht bewegen. Die neuen Botschaften über die Entwicklungszusammenarbeit halten sich an das alte Ziel. Auch in den nächsten Jahren soll die Hilfe nicht mehr als 0,4% des Bruttonationalprodukts betragen. Unlängst schien es noch, als wäre der Bundesrat bereit, mehr zu tun. Samuel Schmid hat es im Herbst 2005 als damaliger Bundespräsident versprochen.
La Suisse envisage d'accroître au-delà de 2008 le pourcentage qu'elle consacre à l'aide publique au développement.
Die Schweiz gedenke, ihre Entwicklungshilfe ab 2008 zu erhöhen, über das bisher genannte Ziel von 0,4% hinaus, hatte Samuel Schmid 2005 an der UNO-Generalversammlung in New York versprochen. Das gilt offenbar nicht mehr. Die Schweizer Hilfe stagniert, ganz im Gegensatz zur Hilfe der alten EU-Staaten. Diese steigern ihre Hilfe sukzessive. In 2 Jahren soll sie mehr als 0,5% betragen, im Jahre 2015 schließlich 0,7%. Die meisten EU-Staaten hielten sich auch an ihre Versprechen, stellt Michel Laubscher von Allianz Süd fest.
Es gibt eine ganze Reihe EU-Länder, die halten ihren Fahrplan wirklich ein. Die sind am Erhöhen sukzessive. Das heißt, die versprechen nicht nur irgendwas, sondern setzen das auch in Taten um. Da gehört Irland dazu, da gehört Deutschland dazu, Spanien, Norwegen, Luxemburg, die nordischen Länder, die sind ja sowieso schon weit über 0,7% hinaus. Halten aber diese Quoten oder steigern sie sogar noch leicht.
Die Schweiz fällt international zusehends zurück. Sie rangierte vor 4 Jahren an 8. Stelle der Geberländer. Inzwischen ist sie auf Rang 12 abgerutscht. Das wird nicht unbeachtet bleiben, schon gar nicht in diesem Jahr. Im September wird die UNO-Generalversammlung Zwischenbilanz ziehen, wie es um die Verwirklichung der Millenniumsentwicklungsziele steht. Und Ende Jahr findet in Doha die UNO-Konferenz über Finanzierung und Entwicklung statt. Die reichen Länder werden an ihre Entwicklungshilfeversprechen erinnert werden. Bereits heute drückt Eckhard Deutscher, der Vorsitzende des OECD-Entwicklungsausschusses, offen sein Missfallen aus.
Ich sage Ihnen ehrlich, mich enttäuscht das. Mich enttäuscht das deswegen, weil die Schweiz global überall präsent ist. Sie hat eine starke Exportwirtschaft. Dieses eigene Interesse, das müsste auch besser wahrgenommen werden, was sich unter anderem auch in diesen strategischen Investitionen ausdrückt.
Enttäuscht ist man nicht nur bei der OECD, enttäuscht sind auch die Hilfswerke. Sie fordern eine Erhöhung der Hilfe und machen Druck mit einer Petition, die sie Ende Mai mit rund 180.000 Unterschriften einreichen werden. Wenn schon der Bundesrat kein Gehör hat, so richten sich nun die Hoffnungen der Hilfswerke auf das Parlament. National- und Ständerat könnten den Bundesrat dazu bringen, die Entwicklungshilfe doch noch zu erhöhen.
Markus Mucklin im Echo der Zeit. Es geht weiter mit diesen Themen. Kameraerkennung von Hooligans und von wem sonst noch? China und Japan reden lange, aber über vieles nicht. Wo Patriotismus und Musik sich in die Quere kommen oder das Thema Landeshymne im Aargauer Parlament. Und Russland nach und vor Putin. Stolz, aber nicht sehr demokratisch. Hooligans. Leute, die an Fußballspiele gehen und dort Menschen beleidigen, anpöbeln und vor allem zusammenschlagen. Hooligans sollen aus den Stadien ferngehalten werden. Dazu werden in der nächsten Saison in einzelnen Stadien Kameras installiert, die über eine Datensoftware Gesichter erkennen können. Leute mit Stadionverbot werden per Biometrie erkannt und weggewiesen. Wir wollen auch sehen, was mit Biometrie im Umfeld der Stadien oder in Bahnhöfen möglich ist, sagte Roger Schneeberger, Generalsekretär der Konferenz der kantonalen Polizeidirektoren, am vergangenen Samstag. Die Idee ist die, Schläger schon auf dem Weg zum Stadion zu erkennen und auszusondern. Und diese Idee klingt einleuchtend. Aber sie wirft Fragen auf. Wer sonst könnte im Bahnhof erkannt und ausgesondert werden? Wieso nur Hooligans und nicht vor allem Verbrecher filmen, erfassen und festnehmen? Wo liegt die Grenze? Wer zieht sie? Ich sprach mit Roger Schneeberger von der Konferenz der Polizeidirektoren und fragte ihn, was diese Technologie kann, was nicht.
Ein Bestandteil des Pilotprojekts, das wir vorhaben, ist genau diese Frage zu beantworten. Wir wissen heute noch nicht verlässlich, in welchem Umfeld, bei welchen Lichtverhältnissen und mit welcher Bildqualität gearbeitet werden muss, damit aus einer Menschenmenge oder aus Personen auf einer Rolltreppe oder wo auch immer Personen erkannt werden können, die in der Hooligan-Datenbank verzeichnet sind. Denn das wäre das Ziel letztlich, dass wir diese Personen erkennen, weil sie ja meist mit Rayon-Verboten oder mit Stadionverboten belegt sind. Und wir haben alles Interesse daran, diese Stadion- oder Rayon-Verbote eben durchzusetzen. Und das menschliche Auge kann das in einer Menschenmenge unmöglich tun. Also brauchen wir technische Hilfsmittel.
Diese Leute fernzuhalten, dieses Anliegen ist sicher nicht bestritten, im Gegenteil, da haben Sie sicher weite Unterstützung. Die Frage ist aber, Sie sagen, die Technologie muss jetzt erst getestet werden und der Datenschutzbeauftragte, der Ihr Vorgehen kritisiert, sagt, das ist genau der Punkt. Die Fehlerwahrscheinlichkeit ist noch so hoch, dass wenn Sie das ausprobieren, dass Sie massiv in Freiheitsrechte eingreifen könnten und dazu braucht es eine gesetzliche Grundlage und die ist nicht gegeben.
Wir wollen eine Interessensabwägung machen, zwischen der Notwendigkeit, den Schutz von Gewalttäterdaten zu gewährleisten, ob das höher zu gewichten ist als die Gesundheit der übrigen Matchbesucher oder ob das umgekehrt ist. Und diese Interessensabwägung, die wollen wir mit ihm zusammen machen.
Aber die Argumentation ist ja nicht die, dass man quasi Gewalttäter laufen lassen soll, sondern die Argumentation ist die, dass dort, wo Eingriffe in Grundrechte stattfinden könnten, dass eine gesetzliche Grundlage nötig ist.
Uns ist völlig bewusst, dass eine gesetzliche Grundlage nötig ist, nur es gibt im Datenschutzgesetz eben auch gerade für Versuche Ausnahmen. Es gibt Ausnahmen für Aufgaben, die in einem Gesetz mit hinreichender Deutlichkeit beschrieben sind. Und da besteht durchaus Diskussionsbedarf mit dem Datenschützer. Das wollen wir ja mit ihm zusammen tun. Also müsste er sich nicht im Vorfeld bereits gegen die Übung wehren.
Was, wenn das alles technisch funktioniert und sauber legalisiert ist, wird man dann in Bahnhöfen nicht vor allem andere suchen als nur Hooligans, irgendwelche Verbrecher? Und dann vielleicht auch nicht nur auf dem Bahnhof, sondern auf der Bank und auf dem Marktplatz?
Es ist Aufgabe des Gesetzgebers, uns zu sagen, was mit Biometrie getan werden darf und was nicht. Am Flughafen in Zürich beispielsweise ist eine biometrische Anlage bereits im Betrieb. Hinterlegt sind dort in einer Datenbank, mit der das System abgleicht, Terroristendaten und Aufnahmen. Wichtig ist einfach, dass der Bürger weiß, dass Biometrie dazu dient, Personen zu identifizieren. Jetzt spreche ich wieder vom Umfeld des Sports, die als Gewalttäter verzeichnet sind. Also der normale Bürger, der wird in keiner Art und Weise behelligt. Das System erkennt ihn nicht. Und wenn es doch fälschlicherweise eine Person verwechselt mit einem Hooligan, dann können wir nachgelagert das mit einer einfachen Identitätsüberprüfung sehr rasch feststellen, dass es sich um einen Irrtum handelt.
Wo ziehen Sie die Grenze? Also wenn das System funktioniert, wofür soll es eingesetzt werden dürfen, wofür soll es nicht eingesetzt werden dürfen?
Es soll eingesetzt werden dürfen für die Durchsetzung von Rayon-Verboten und von Stadion-Verboten. Das sind Maßnahmen, die ausgesprochen werden gegen Personen, die sich gewalttätig verhalten haben.
Aber wenn das System funktioniert, werden Ihre Leute, die Sie vertreten, nämlich die kantonalen Justiz- und Polizeidirektoren, doch sagen, wenn wir ein so effizientes Mittel haben, Leute herauszufinden, dann sucht uns doch bitte aufgrund von anderen Datenbanken, nämlich Verbrecherdatenbanken, auch noch alle Mörder, alle dies, alle das.
Das stimmt so nicht, denn es sagt immer der Gesetzgeber, was getan werden darf und was nicht und nicht die Justiz- und Polizeidirektoren.
Roger Schneeberger ist Generalsekretär der Konferenz der kantonalen Justiz- und Polizeidirektoren. Fünf Tage, das ist viel. Fünf Tage lang hält sich Hu Jintao seit heute in Japan auf. Das ist der längste Staatsbesuch des chinesischen Präsidenten überhaupt und nach Meinung von Experten auch sein wichtigster. Zwischen China und Japan herrschte bis vor kurzem Eiszeit. Nun ist zwischen den beiden fernöstlichen Großmächten offenbar Tauwetter angesagt. Friedrich Steiger.
Ping-Pong und Pandas prägen den Staatsbesuch von Chinas Präsident Hu Jintao bei Japans Regierungschef Yasuo Fukuda. Tischtennis wollen die beiden miteinander spielen und zwei Pandas brachte der Chinese als Gastgeschenk mit. Die Gesten signalisieren Versöhnung. Von einem Neuanfang nach Jahren des Streits spricht Bates Gill, Direktor des Stockholmer Friedensforschungsinstituts SIPRI und einer der führenden amerikanischen Fernostexperten.
It's really a strong signal of the effort by the two sides to get the relationship back on a stable footing.
Beide Länder seien jetzt willens, ihr Verhältnis zu stabilisieren. Vor allem China habe erkannt, dass es auf bessere Beziehungen zu Japan angewiesen sei. Zum einen hemme politische Instabilität den Wirtschaftsaufschwung, Zum anderen verleihe ein feindseliges Verhältnis zu Japan in China selber nationalistischen Kräften gefährlich Auftrieb. In Japan wiederum laufe schon lange eine Debatte zwischen nationalistischen und moderaten Kräften. Zu letzteren gehören nicht zuletzt die Wirtschaftsführer.
Many more moderate individuals as well as the business community in Japan do.
Während die Nationalisten das aufstrebende China primär als Bedrohung wahrnehmen, sehen die Gemäßigten in ihm zunehmend einen Partner. Auch der am Genfer Institut des Hautes Études Internationales lehrende chinesische Professor Lang Xingxiang ist zuversichtlich. Zurzeit hätten die Moderaten in Japan die Oberhand.
I'm very confident in that because the current Prime Minister of Japan, Mr. Fukuda, has a very different...
Nicht zuletzt der neue japanische Premierminister Fukuda sei gemäßigt. Ihm sei die Entkrampfung des historischen Konflikts mit China ein Anliegen. Für Xiang ist der jetzige Besuch Hu Jintaos in Japan dessen bisher wichtigste Reise überhaupt.
It is the most important trip. Now both sides need to repair that relationship.
Peking und Tokio müssen nun ihr problematisches Verhältnis reparieren, was ein langfristiger Prozess sei. Doch er ist überzeugt, dass beide Seiten erkannt hätten, dass sie einander, aber auch sich selber enorm schadeten, wenn sie weiter in Unfrieden lebten. Deswegen kommen beim Besuch auch heikle Punkte auf den Tisch. Die wachsende wirtschaftliche Rivalität zum Beispiel. Der Konkurrenzkampf um Rohstoffe, etwa um Gasvorkommen im chinesischen Meer. Oder die Aufrüstung in beiden Ländern, die vor allem im Fall Chinas massiv ist. Offen ist, ob man sich bei diesen Streitfragen annähert. Doch unabhängig davon sieht China-Experte Bates Gill den Staatsbesuch als bedeutsamen Schritt.
Asia lacks a kind of effective multilateral system by which the countries there.
Anders als in Europa, wo es die NATO gäbe, fehle in Asien bis heute ein wirksames multilaterales System, das es den Ländern dort erlauben würde, ihre Differenzen friedlich zu bereinigen. Umso wichtiger sei es daher, wenn sich wenigstens die beiden Hauptakteure in der Region, China und Japan, nicht länger als Feinde gegenüberstünden.
Fredrik Steiger ist unser diplomatischer Korrespondent. Im großen Rennen um den Titel der patriotischsten Partei der Schweiz hat die SVP wieder die Nase vorn. Denn der Aargauer Grosse Rat hat heute ihren Vorschlag angenommen, die Nationalhymne für Primarschüler zum Pflichtstoff zu machen. Jubelgesänge waren während der Ratsdebatte allerdings nicht zu hören, eher rechte Litaneien und linke Geständnisse. Inlandredaktor Peter Maurer.
Das waren noch die guten alten Zeiten damals vor Ende der 80er Jahre, als die folgenden vier Lieder obligatorisch aus aller Schülermunde erklingen mussten.
Guter Mond, du gehst zur Stille, üb immer Treu und Redlichkeit, hab oft im Kreis der Lieben und trittst im Morgenrot daher oder früher noch, o du mein Vaterland.
Und jetzt das, diese Blamage, klagt Milli Stöckli, die stramme Aargauer SVP-Grossrätin. Eine Umfrage des Lokalfernsehens an den Schulen hat es an den Tag gebracht.
Die Schüler mit ausländischen Wurzeln konnten dort stolz ihre Landeshymne vortragen. Nur die Schweizer Kinder konnten nicht einmal ansatzweise den ersten Satz der Hymne. Das gab mir wirklich zu denken.
Trotzdem, die Aargauer Schüler sollen nicht ausgebürgert werden, sondern jetzt ohne Widerrede die Landeshymne lernen müssen. Zwang, das entspricht freilich nicht dem freisinnigen Gedankengut. Und so meinte denn auch FDP-Sprecher Beat Rüetschi im Brustton der Überzeugung.
Eine Nationalhymne, wie auch ein Nationalgefühl oder ein Nationalstolz, kann nicht behördlich verordnet werden. Diese Gefühle müssen von Vorbildern und Eltern vorgelebt werden.
Aber was tun, wenn diese Vorbilder und Eltern nicht freiwillig vorleben und vorsingen wollen, schon gar nicht die Landeshymne? Marie-Louise Nussbaumer, die SP-Frau und Mutter, legte nämlich im Rat ein Geständnis ab.
Ich persönlich habe die Landeshymne trotz frühem Schuldrill erst von meinen Töchtern gelernt, die sie wochenlang vor sich hin trällerten, wenn man denn diese Melodie überhaupt trällern kann. Als sie sie voll Begeisterung lernen wollten, als sie Mitglied einer Nationalmannschaft wurden.
Mehr Nationalmannschaften braucht das Land, wenn der Schweizer Psalm künftig Land auf Land ab fröhlich geträllert werden soll. Denn, so sagte die Genossin,
unsere Landeshymne, die übrigens eine Hymne an Gott, nicht an das Land ist, das Wort Schweiz kommt ja nicht ein einziges Mal vor, ist nicht gerade ein Ohrwurm.
Weiß Gott nicht, aber daran seien nicht die Jungen schuld. Im Gegenteil, sagte CVP-Sprecherin Erika Müller.
Kinder sind beeindruckt, wenn die Musikgesellschaft die Nationalhymne spielt, die Erwachsenen sich erheben und lautstark mitsingen. Und da wollen sie auch mitmachen, wie ihre Eltern.
Die Schüler auf der Tribüne im aargauischen Kantonsparlament schwiegen und blieben sitzen.
Peter Maurer. Wir kommen zum Dossier. Morgen ist Schluss, quasi. Nach 8 Jahren tritt Wladimir Putin als russischer Präsident zurück. Er übergibt die Macht, vielleicht sicher das Amt, seinem politischen Ziehsohn Dmitri Medvedev. Putin, der als Premierminister weiterhin an zentraler Stelle in Moskau sitzen wird, überlässt seinem Nachfolger ein starkes, ein selbstbewusstes Russland. Ein Russland, das sich erheblich gewandelt hat, seit er 1999 die Macht von Boris Jelzin übernommen hat. Das hat Putin auch populär gemacht. Für die regierungskritische russische Politologin Lilia Schewtsova fällt die Regierungsbilanz Putins allerdings zwiespältig aus. Schewtsova gehört zu den renommiertesten politischen Beobachterinnen in Russland. Max Schmid hat mit ihr gesprochen.
In einer neuen Umfrage zeigen sich 4/5 der Russen zufrieden mit Wladimir Putin. Als Wähler haben sie seiner Partei eine Zweidrittelmehrheit im Parlament verschafft und seinen Wunschnachfolger zum Präsidenten gewählt. Lilia Schewtsova hat Verständnis dafür, dass die meisten ihrer Landsleute Putin vertrauen.
Firstly because a lot of people really started to feel much more safe in Putin's Russia.
Zum einen fühlen sich die Leute unter Putin viel sicherer als früher. Sie vergleichen Putins Russland mit Jelzins Russland und erinnern sich an das Chaos und die Ungewissheit, die in jenen Jahren herrschte. Zum anderen hat sich ihr Leben verbessert und sie glauben, dass sie das Erreichte nicht verlieren werden. Und auch die russische Tradition spielt eine wichtige Rolle. Die Russen sind es gewohnt, dass jemand sie führt. Sie wollen, dass einer die Führung übernimmt. Das kann heute nur der Präsident sein. Sie denken, wenn wir den Präsidenten und seine Rolle untergraben, dann riskieren wir, dass alles zusammenbricht.
Diese Unterstützung ist umso erstaunlicher, wenn man die Mängel in der Sozialpolitik bedenkt.
Wir haben fast 30% der Bevölkerung, die unter der Armutsgrenze leben. Wir haben wachsende soziale und regionale Unterschiede. Laut der US-Zeitschrift Forbes gibt es in Russland inzwischen 100 Milliardäre und 100.000 Millionäre, während in ganz Russland rund 1 Million Kinder obdachlos sind. Andererseits betrug das Durchschnittseinkommen in Russland 1990 80 Dollar. Heute liegt es bei 550 Dollar. Dies ist in den Augen des Volkes ein gewaltiger Fortschritt, der als Verdienst Putins gewertet wird. Die Leute fragen sich nicht, wie würden wir ohne den heutigen bürokratischen Kapitalismus leben? In den ex-sowjetischen Staaten des Baltikums, die kein Öl und kein Gas besitzen, aber wirkliche Reformen durchgemacht haben, ist das Durchschnittseinkommen 2 bis fast 3-mal höher als in Russland.
Die russische Wirtschaft boomt bei einem jährlichen Wachstum von 7%. Das Durchschnittseinkommen steigt, das ist gewiss ein Fortschritt. Doch für Lilia Schewtsova hat Putin wirtschaftliche Chancen vergeben. Er hat es verpasst, die Abhängigkeit vom Rohstoffsektor zu überwinden.
And ironically, apparently Putin is the first, at least the first political leader, as far as I remember, where the government sits.
Putin hat das Versagen in dem Bereich ironischerweise kürzlich selbst zugegeben. Wenn Russland fortfahre, eine Wirtschaft vor allem auf der Basis von Rohstoffen, von Öl und Gas zu betreiben, werde es als Nation zusammenbrechen, warnte er. Das heißt mit anderen Worten, ohne Diversifikation wird Russland eines Tages nicht mehr zu den entwickelten Industrienationen gehören.
Russia will be kicked out of the community of the developed nation.
Gute Noten erhält Putin in Russland in der Außenpolitik. Bei Umfragen wird es als sein größtes Verdienst gewertet, dass er dem Land wieder zu Ansehen in der Welt verholfen habe.
You know, moderate Russian would say, well, I'm proud of Russia now.
Viele gewöhnliche Russen würden sagen, ich bin stolz, wir sind wieder wir. Wir haben uns von den Knien erhoben. In der Tat trat Russland unter Putins Regime auf der Weltbühne immer aggressiver, manchmal auch anmaßend auf. Man klopft sich auf die Brust, zeigt ein Macho-Gebaren, versucht die Spielregeln zu diktieren. Doch wenn wir etwas tiefer graben, dann zeigt sich ein anderes Bild, nämlich eine ganze Reihe von politischen Niederlagen in der Kosovo-Frage, im Streit um die Raketenabwehr, welche die USA in Tschechien und Polen installieren werden, oder in der Frage des NATO-Beitritts von Georgien und der Ukraine, der gegen Russlands Widerstand kommen wird. Die Beziehungen mit den Nachbarstaaten im GUS-Raum waren noch nie so schlecht und die Beziehungen zur EU und den USA sind von Misstrauen geprägt. Das ist das außenpolitische Vermächtnis eines Landes, das seinen eigenen Weg gehen will. Russland will gleichzeitig zum Westen gehören und gegen den Westen sein. Das ist eine schwierige Aufgabe, auf Pferden zu reiten, die in verschiedene Richtungen ziehen.
Die widersprüchliche Haltung, wie sie sich in der Außenpolitik manifestiert, zeigt sich auch in Putins Umgang mit den demokratischen Institutionen Russlands. Was Putin und der politische Clan um ihn herum inszeniert haben, ist für Schewzowa eine Scheindemokratie.
On the surface, we have the same political institution, like you have in Switzerland and in Europe.
Oberflächlich gesehen haben wir die gleichen politischen Institutionen wie die Schweiz oder andere Länder Europas. Ein Parlament, Parteien, Gewerkschaften, regionale Selbstverwaltung. Wenn wir etwas tiefer graben, dann kommt die autoritäre, bürokratische und oligarchische Substanz zum Vorschein. Und es zeigt sich, all diese Institutionen sind ein Schwindel, sind irreal. Sie sind von oben gesteuert und lassen keine Freiheit zu. Der Kreml hat es geschafft, gegen alles vorzugehen, was sich auf der politischen Bühne bewegt hat. Gegen die wirkliche Opposition, gegen wirklich unabhängige Parteien und Medien. Entstanden ist eine politische Wüste, in deren Mitte nur eine Institution überlebt hat, der Präsident.
Für Lilia Schewzowa, die politische Analystin des Moskauer Carnegie Centers, gibt es indes kaum Zweifel darüber, dass das gegenwärtige System keine Zukunft hat. Russland braucht einen Modernisierungsschub, sagt sie.
The problem is, and I don't know whether they understand or not.
Die Frage ist, und ich habe keine Antwort darauf, ob Putin und Medvedev verstehen, dass sich ein zentralisiertes System, wie es das heutige Russland ist, nicht modernisieren kann. Eine postindustrielle Gesellschaft ist nicht mit einem Machtsystem vereinbar, das von oben nach unten funktioniert. Die Frage ist, wann der pragmatische Teil der politischen Elite einsieht, dass das jetzige System ein Hindernis auf dem Weg zur Modernisierung und ein Desaster ist. Ein Desaster nicht nur für Russland. Russland kümmert sie wenig, sondern ein Desaster für sie selber, die herrschende Klasse. Ich gebe zu, das ist ein pessimistisches Szenario. Es scheint mir, dass die liberalen und demokratischen Kräfte in Russland zu lange brauchen, um sich zusammenzuschließen und zu verstehen, welches ihre Aufgabe ist. Ihre Schwäche ist unsere größte Sorge.
So the weakness of liberals and democrats is our major worry.
Lilia Schewzowa im Dossier von Max Schmid über die Bilanz Putin. Das war Echo der Zeit. Verantwortlich war Urs Bruderer, für die Nachrichten Christian Lischer, Mikrofon war Kaspar Selk. Weitere Informationen zur Sendung Echo der Zeit und zum Podcast-Angebot von Schweizer Radio DRS finden Sie auf unserer Website drs.ch.